Der Weg aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem war nicht nur ein geografischer Umzug, sondern ein tiefer geistlicher Wechsel, aus der Zerstreuung hinein in den gemeinschaftlichen Aufbau des Hauses Gottes. Hinter königlichen Erlassen, Zahlenlisten und Bauberichten steht ein Gott, der sein Volk nicht aufgegeben hat, sondern seine Zusagen ernst nimmt und Herzen bewegt. In der Geschichte unter Serubbabel wird sichtbar, wie Gott Menschen erweckt, Widerstände begrenzt und Anbetung und Gemeinschaft wiederherstellt, ein Spiegel für unser eigenes Leben mit ihm und für das gemeinsame Leben als Gemeinde. Gott erfüllt sein Wort und bewegt Herzen zur Rückkehr. Die Rückkehr der Gefangenen unter Serubbabel hebt an einem Punkt an, den kein Mensch planen kann, beim Wort Gottes, das längst gesprochen ist, und bei Gott selbst, der dieses Wort in der Geschichte zur Reife bringt. Lange vor Kyros hatte Jeremia angekündigt, dass die Gefangenschaft 70 Jahre dauern und dann ein Ende finden würde. Als die Zeit erfüllt ist, geschieht nicht Spektakuläres, sondern etwas sehr Leises und gerade darin Großes. Gott rührt das Herz eines heidnischen Weltmachtkönigs an. In 2. Chronik 36, 22 bis 23 heißt es, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Hinter einem politischen Dekret steht der verborgene Gott, der in Treue über seinem Wort wacht, bis es Wirklichkeit wird. Die Bibel ist hier nüchtern und zugleich voll Anbetung, was wie eine administrative Entscheidung wirkt, ist Gottes Bewegung in den Tiefen des menschlichen Geistes. Kyros erließ dieses Dekret, weil Gott seinen Geist erweckte. Dieses Erwecken war ein Werk des verborgenen Gottes. Damit ist schon in der ersten Szene des Buches Esra klar, Gott führt sein Volk nicht zuerst durch starke Menschen, sondern durch die Treue seines Wortes. Der Erlass des Kyros, der zum Wiederaufbau des Hauses Gottes in Jerusalem ruft, ist eingebettet in die verborgene Regie Gottes über die Völker. Jesaja 45 nimmt denselben König in den Blick, lange bevor er geboren war, so spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen. Gott nennt ihn sogar beim Namen und sagt, er habe ihn erweckt, damit die Weggeführten freikommen und die Stadt Gottes wiedergebaut wird. Der unsichtbare Faden ist, Gottes Vorsatz ist ein Haus, in dem sein Name wohnt, und ein Volk, das in seiner Gegenwart lebt. Die Weltgeschichte ist der Rahmen, das Haus Gottes ist das Ziel. Das trägt, auch wenn unser Blick oft an äußeren Umständen hängen bleibt, bleibt Gottes Treue zu seinem Wort der eigentliche Grund, auf dem unser Leben und der Weg der Gemeinde stehen darf. Doch Gott bewegt nicht nur die großen Räder der Geschichte, er berührt gleichermaßen die inneren Regungen seines Volkes. Esra beschreibt schlicht, wie auf den Ruf des Königs hin in Israel etwas erwacht. Da machten sich auf die Häupter der Väter der Judäer und der Benjaminiter und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen, das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Dieselbe Hand, die das Herz des Kyros anrührt, weckt die Herzen der Zurückgekehrten. Manche bleiben zurück, manche helfen mit Gaben, aber über denen, die wirklich aufbrechen, steht dieses leise Kennzeichen, Gott hat ihren Geist erweckt. Der Weg nach Jerusalem beginnt nicht mit heroischem Entschluss, sondern mit einer inneren Berührung, die sich auch durch Mühsal und Unsicherheit nicht auslöschen lässt. Darin liegt eine stille Ermutigung für jeden, der heute nach vorne schaut und zugleich seine Begrenzung spürt. Gottes Bauwerk hängt nicht an unserer Entschlossenheit, sondern an der Kraft seines Wortes und an seiner Fähigkeit, Herzen zu bewegen, Herzen von Königen und Herzen einfacher Menschen. Wo er sein Wort öffnet und einen inneren Zug zu sich weckt, darf selbst unter widrigen Umständen ein neuer Anfang werden. Manchmal führt der Weg nicht sofort sichtbar aus aller Enge heraus, aber dort, wo sein Wort wieder Gewicht bekommt und sein Geist unsere Haltung berührt, beginnt bereits die Rückkehr zu seinem Haus. Diese Gewissheit lässt ruhiger gehen, wir müssen nicht die Geschichte lenken, wohl aber dürfen wir leben aus dem Vertrauen, dass der verborgene Gott, der Kyros ergriff und die Väterhäuser erweckte, auch heute die Wege der Völker und die Wege seiner Gemeinde zu seinem guten Ziel hin ordnet. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt würde, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er ließ einen Aufruf ergehen durch sein ganzes Königreich und auch schriftlich bekannt machen, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott. Er ziehe hinauf. Da machten sich auf die Häupter der Väter der Judäer und der Benjaminiter und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen, das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Wer die Rückkehr unter Serubbabel betrachtet, lernt, sich weniger an sichtbare Mehrheiten und Machtverhältnisse zu klammern und mehr auf die stille, zähe Treue Gottes zu achten. Die Erfüllung seines Wortes mag durch Umwege, Verzögerungen und undurchsichtige Wendungen hindurchgehen, doch sie bricht sich Bahn, in der Weltgeschichte wie im verborgenen Leben des Einzelnen. Das kann helfen, eigene Lebensphasen, in denen man sich mehr als Getriebener der Umstände erlebt, in einem anderen Licht zu sehen. Gottes Weg mit uns beginnt nicht mit unserer Stärke, sondern mit seinem gesprochenen Wort und mit seinem Geist, der Herzen neu ausrichtet. Wo er Neugewicht hat, wächst im Innern eine leise Bereitschaft zur Rückkehr, sei es aus innerer Zerstreuung, aus geistlicher Bequemlichkeit oder aus einem Leben, in dem Gottes Haus keine Mitte mehr ist. Diese Bereitschaft ist bereits Teil von Gottes Werk, nicht nur unsere Leistung. Darin liegt Trost und zugleich eine stille Motivation, wenn Gott seine Verheißungen über seinem Volk nicht fallen lässt, wird er auch seinen Weg mit uns nicht abbrechen. Der Altar zuerst, erneuerte Anbetung inmitten von Schwachheit. Wenn die erste Gruppe der Gefangenen nach Jerusalem zurückkehrt, liegt die Stadt noch wie ein offenes, verletzliches Gelände vor ihnen. Mauern sind nicht gesichert, der Tempel ist nur Erinnerung und die äußere Lage ist alles andere als ideal. Umso bemerkenswerter ist, was Esra hervorhebt, sie bauten den Altar des Gottes Israels auf seinem Standort, um auf ihm Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz Moses, des Mannes Gottes, geschrieben steht. Bevor Steine aufeinander gefügt, Türen eingesetzt und Mauern gezogen werden, wird der Altar an seinen ursprünglichen Platz gesetzt. Die erste Wiederherstellung gilt der Anbetung. Es ist, als ob Gott sein Volk lehren wollte, mein Haus beginnt nicht mit einem imposanten Gebäude, sondern mit einem Ort, an dem ihr mit mir ins Reine kommt, an dem Schuld benannt, Hingabe erneuert und Gemeinschaft gefeiert wird. Josua, der Hohepriester, und seine Brüder, die Priester, sowie Serubbabel, der Statthalter, und seine Brüder bauten den Altar des Gottes Israels an seiner ursprünglichen Stelle, wie es im Gesetz Moses, des Mannes Gottes, geschrieben steht. Dann brachten sie zu Gottes Befriedigung Brandopfer darauf dar für Jehova, wie im Gesetz Moses geschrieben steht. Daran sehen wir, dass sie alles gemäß Gottes Wort taten. Dabei verschweigt der Text die Spannungen nicht. Es heißt ausdrücklich, dass sie den Altar bauten, denn Furcht vor den Völkern der Länder war über ihnen. Gerade in der Angst, in der Unsicherheit, mitten in der Erfahrung der eigenen Schwachheit setzen sie den Altar in die Mitte. Sie beginnen, die festgesetzten Brandopfer zu bringen und das Laubhüttenfest zu feiern, ein Fest, das Israel an die Wüstenzeit erinnert, in der Gott sein Volk in der Fremde behütete. Der Altar wird so zu einem sichtbaren Zeichen, wir sind noch nicht fertig, wir sind nicht stark, aber wir kommen zu Gott nicht mit unserer Stabilität, sondern mit dem Opfer, das er selbst verordnet hat. In der Tiefe weist dieser Altar auf Christus hin, der unser Brandopfer, unser Sündopfer und unsere Versöhnung ist. Hebräer 13, 10-15 erinnert daran, wir haben einen Altar, von dem zu essen diejenigen kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. So wird sichtbar, wie Gott sein Haus aufbaut, nicht zuerst über Organisation und äußere Struktur, sondern über eine erneuerte Beziehung der Anbetung. Der Tempel kann äußerlich noch liegen, aber dort, wo der Altar steht, wo Christus als das wahre Opfer geehrt und ergriffen wird, beginnt geistlich bereits der Wiederaufbau. Esra betont, dass alles, wie es geschrieben steht, nach dem Gesetz Moses geschieht. Nicht menschliche Spontaneität macht die Anbetung gültig, sondern die Übereinstimmung mit Gottes Wort. Gerade in einer schwachen, zerbrechlichen Situation wird der Gehorsam gegenüber der Schrift zum Schutz, er bewahrt davor, aus der Angst heraus eigene Wege der Absicherung zu suchen und führt die Zurückgekehrten mitten in ihrer Unsicherheit in eine geordnete, von Gott selbst bestimmte Anbetung. In dieser Szene spiegelt sich vieles von unserem eigenen Weg. Kaum jemand beginnt einen geistlichen Neuanfang unter idealen Bedingungen. Vieles ist noch ungeordnet, manches gebrochen, Beziehungen und Strukturen tragen vielleicht nur eingeschränkt. Der Impuls dieser Geschichte lautet nicht, warte, bis alles aufgebaut ist, bevor du Gott dienst, sondern lass den Altar zuerst seinen Platz finden. Dort, wo Christus als die Grundlage unseres Zugangs zu Gott neu ins Zentrum rückt, wo Anbetung wieder Gestalt gewinnt, vielleicht unscheinbar, vielleicht tastend, aber auf sein Wort hin, dort setzt Gott an. Er nimmt Anbetung an, die aus Schwachheit kommt, aber von Vertrauen getragen ist. Und während der Altar raucht, beginnt Gott, sein Haus neu zu formen. Diese Reihenfolge entlastet, wir müssen unser Leben nicht erst in einen perfekten Tempel verwandeln, bevor Anbetung möglich wird, vielmehr nimmt Gott unser unvollkommenes Leben an die Hand, indem er uns zuerst zum Altar ruft und von dort aus alles weitere ordnet. Da machten sich auf Jesua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder und bauten den Altar des Gottes Israels, um auf ihm Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz Moses, des Mannes Gottes, geschrieben steht. Und sie stellten den Altar auf seinen Standort, denn Furcht vor den Völkern der Länder war über ihnen. Und sie brachten dem Herrn Brandopfer dar, Brandopfer am Morgen und am Abend. Wir haben einen Altar, von dem zu essen diejenigen kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Der Altar, den die Zurückgekehrten zuerst aufrichten, ist wie ein Spiegel für heute, Gottes Weg zur Erneuerung führt nicht über die Perfektion unserer Verhältnisse, sondern über die Vertiefung der Anbetung. Wer die eigene Verletzlichkeit und Unvollkommenheit nicht wegdrückt, sondern mit ihr zum Altar kommt, entdeckt, dass Christus selbst die tragende Mitte ist. In einem Gemeindeleben, in dem vieles provisorisch bleibt oder von äußeren Begrenzungen gezeichnet ist, wird der Fokus auf ihn als das wahre Opfer zur Quelle von Ruhe und neuer Bewegung zugleich. Anbetung, die sich an Gottes Wort orientiert und aus der Gewissheit lebt, vor einem versöhnten Gott zu stehen, schafft Raum, in dem Gott selbst weiterbauen kann, an Beziehungen, an Diensten, an Strukturen. So wird der Altar zum leisen Anfang eines neuen Baues, während äußerlich noch manches schwach aussieht, wächst innerlich eine Stabilität, die von der Treue Gottes getragen ist. Aus dieser Haltung heraus wird der Weg in die Zukunft nicht durch Aktivismus, sondern durch eine tiefere Verankerung im Lob und Vertrauen auf Christus bestimmt. Mitten in Widerstand und Unvollkommenheit baut Gott sein Haus. Der weitere Verlauf des Wiederaufbaus zeigt eine Realität, die wir aus dem eigenen Glaubensleben kennen. Gottes Werk wächst nicht in einer glatten Linie, sondern durch Spannungen, Tränen und Widerstand hindurch. Als das Fundament des neuen Tempels gelegt wird, bricht das Volk in lauten Jubel aus. Gleichzeitig heißt es, viele der Priester und Leviten und Familienoberhäupter, die alten Männer, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde, während viele ihre Stimme mit Jubel erhoben. Freude und Trauer, Dankbarkeit und Schmerz liegen eng beieinander. Die Älteren erinnern sich an den Glanz des ersten Tempels und vergleichen unwillkürlich, die Jüngeren freuen sich über das, was endlich sichtbar wird. Der Text verschweigt diese Spannung nicht, sondern lässt sie stehen, so dass das Volk den Klang des Freudengeschreis nicht unterscheiden konnte von der Stimme des Weinens. Gottes Bauwerk enthält beides, die Dankbarkeit für das, was neu wächst, und die Trauer um das Verlorene und das, was kleiner wirkt als früher. Viele der Priester, Leviten und Familienoberhäupter, die alten Männer, die das erste Haus, den ursprünglichen Tempel Gottes, gesehen hatten, brachen in lautes Weinen aus, als das Fundament dieses Hauses gelegt wurde, während viele andere laut vor Freude jubelten. Das Volk konnte den Klang des Freudengeschreis nicht von dem Klang des Weinens unterscheiden. Auf die inneren Spannungen folgt äußerer Widerstand. Menschen aus der Umgebung wollen scheinbar mitbauen, werden aber von Serubbabel und den anderen Verantwortlichen abgewiesen, weil ihr Gottesdienst nicht dem Bund Israels entspricht. Daraufhin beginnen sie, die Hände des Volkes Judas schlaff werden zu lassen und den Bau zu hindern. Es bleibt nicht bei Drohungen, Schreiben an den König, Verleumdung und politische Intrigen führen dazu, dass das Werk schließlich durch ein königliches Gebot gestoppt wird. Der Tempelbau kommt zum Erliegen, der sichtbare Fortschritt ist unterbrochen. Gerade an diesem Punkt zeigt sich, wie Gott sein Haus weiterbaut, er setzt sein Wort neu in Bewegung. Da weissagten Haggai, der Prophet, und Sachaja, der Sohn Iddos, den Judäern, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels. Aus der Stimme der Propheten spricht Gottes Ermutigung und Zurechtweisung zugleich und Zerubbabel und Jesua beginnen wieder zu bauen, obwohl die äußeren Probleme noch nicht gelöst sind. Gott beschränkt sich dabei nicht auf innerliche Ermutigung. Während sein Wort das Volk neu ausrichtet, regiert er zugleich über die politischen Abläufe. Eine erneute Anfrage an den persischen König führt dazu, dass im Archiv der Erlass des Kyros gesucht und gefunden wird. Darius bestätigt nicht nur den ursprünglichen Auftrag zum Tempelbau, sondern ordnet an, dass die Kosten aus der königlichen Kasse bestritten und die Opfer für den Gott des Himmels aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden. Esra fasst das Geschehen in einer schlichten, aber tiefen Aussage zusammen, und die Ältesten der Judäer bauten weiter und gelangten zum Gelingen durch die Weissagung Haggais, des Propheten, und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, des Königs von Persien. Gottes Befehl und der Befehl der Könige gehen hier ineinander, der dreieine Gott führt sein Werk durch sein Wort und durch die oft undurchschaubaren Wege der Geschichte zugleich. Am Ende steht die Freude einer Einweihung, die von der Mühsal des Weges nichts mehr verdrängt, aber von Gottes Treue her neu gedeutet wird. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freude. Opfer werden gebracht, die Priester und Leviten ihrem Dienst gemäß geordnet, das Passa gefeiert. Petrus nimmt dieses Bild auf, wenn er die Gemeinde als lebendige Steine beschreibt, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Zwischen Fundamentlegung und Einweihung liegen Tränen, Pausen und Anfechtung, und dennoch ist das Ergebnis ein Haus, in dem Gott geehrt wird. Gerade die Spannungen und Unterbrechungen machen deutlich, dass dieses Haus kein Werk menschlicher Konsequenz ist, sondern ein Zeugnis der Gnade, die durchträgt. Viele der Priester und Leviten und Familienoberhäupter, die alten Männer, die das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als dieses Haus vor ihren Augen gegründet wurde, während viele ihre Stimme mit Jubel erhoben. So dass das Volk den Klang des Freudengeschreis nicht unterscheiden konnte von der Stimme des Weinens des Volkes, denn das Volk erhob ein großes Freudengeschrei, und der Schall wurde weit gehört. Und die Ältesten der Judäer bauten weiter und gelangten zum Gelingen durch die Weissagung Haggais, des Propheten, und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, des Königs von Persien. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freude. Der Weg des Wiederaufbaus unter Zerubbabel bewahrt davor, geistliches Leben an einer geraden Erfolgskurve zu messen. Tränen über Vergangenes, Enttäuschung über das, was kleiner wirkt als früher, oder Phasen, in denen äußerlich kaum Fortschritt erkennbar ist, gehören nach der Schrift zu Gottes Baustelle dazu. Entscheidend ist nicht, ob alle Spannungen verschwinden, sondern ob Gottes Wort uns noch erreicht und uns, vielleicht nach langen Pausen, erneut zum Weiterbauen ruft. Wo seine Zusagen und seine Korrektur Raum bekommen, kann selbst unter Widerstand und Verzögerung etwas wachsen, das nicht wir, sondern er trägt. Das schenkt Freiheit, die eigenen Empfindungen ernst zu nehmen, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen, und ermutigt, kleine Schritte des Gehorsams nicht gering zu achten. Am Ende steht nicht ein makelloses Werk, das wir Gott präsentieren, sondern ein Haus, in dem seine Treue und Geduld sichtbar werden und in dem unser Jubel oft gerade dort am tiefsten ist, wo er durch Tränen hindurch gereift ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch heute der Gott der Rückkehr und der Wiederherstellung bist, der sein Wort erfüllt und Herzen bewegt. Wo in unserem Leben oder in unserer Gemeinde vieles zerstreut, beschädigt oder unvollständig wirkt, da bitte ich dich, richte unseren Blick neu auf dich als unseren Altar, unsere Hingabe und unsere Anbetung. Stärke die Ermüdeten, tröste die Weinenden und festige die Freude derer, die deinen Bau feiern, damit wir gemeinsam als lebendige Steine zu einem Haus für deine Gegenwart aufgebaut werden. Lass dein Wort uns leiten, dein Geist uns erwecken und deine Treue uns durch alle Widerstände hindurchtragen, bis dein Werk sichtbar wird zu deiner Ehre. Amen.